Neu. Talk, Talk, Talk. Nur bei uns.
Der Podcast von Lambda Bayern.
Neu. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Willkommen zu Lambda Talk, dem neuen Podcast-Projekt von Lambda Bayern. Das Jugendnetzwerk Lambda Bayern ist der bayerische Dachverband der queeren Jugendarbeit. Ich bin euer Gastgeber Konstantin Hackel. Moment, da stimmt doch was nicht. Genau, denn Jens ist heute tatsächlich nicht unser Gastgeber. Aber keine Sorge, er ist trotzdem da. Mit diesem Podcast-Projekt versuchen wir schließlich irgendwie zu ergründen, wer die Menschen hinter Lambda sind und was Lambda Bayern eigentlich macht. Und dafür wollen wir natürlich auch wissen, wer hinter dem Podcast-Host Jens Zeitler steckt. Also, hallo Jens.
Hallo Konstantin, danke für die Einladung.
Ja, willst du dich erstmal vorstellen?
Ja, mein Name ist Jens Zeitler, ich bin 1986 geboren, also ich war mal 27, ich war auch schon mal 24 und ich bin jetzt schon fast 10 Jahre bei Lambda Bayern aktiv und ich bevorzuge übrigens das Wort Gastgeber und nicht Host, weil wenn ich versuche, englische Begriffe auszusprechen, dann klingt es immer ziemlich dämlich und deswegen benutze ich lieber die deutschen Begriffe.
Okay. Ja, wie lange warst du denn jetzt schon bei Lambda eigentlich?
Also nächstes Jahr werden es genau 10 Jahre.
Echt 10 Jahre schon?
Ja, im März 2021 werden es 10 Jahre. Ich bin 2011, das erste Mal zum Frühjahrsvernetzungstreffen gefahren und bin auch tatsächlich gleich gewählt worden.
Wow.
Gleich voll eingestiegen und dann war ich eben 4 Jahre Vorstand bei Lambda. Dann bin ich zum Bundesverband gewechselt, da auf hauptamtlicher Basis, also eine Festanstellung damals als Projekt- und Ehrenamtskoordinator. Mhm. Habe allerdings festgestellt, dass ich nicht wirklich in diese Struktur reinpasse und bin dann lieber wieder ehrenamtlich oder so. Also habe halt dann bei Lambda Bayern wieder angefangen, das zu machen, was ich kann oder wo Hilfe braucht wird. Aber war nicht mehr so präsent wie in der Zeit, als ich Vorstand gewesen bin.
Mhm. Oh, ja. Also hast du ja doch schon einiges bei Lambda gemacht, aber vor Lambda warst du ja auch schon in der Jugendarbeit aktiv. Was hast du denn da alles gemacht?
Genau, ich war mit sechs Jahren, oder das müsste so in der ersten Klasse müsste ich da gewesen sein, bin ich damals zum Jugendrotkreuz gekommen. Ganz lange als Teilnehmer. Mit 16 oder 17 bin ich dann Jugendgruppenleiter auch bei uns am Ort von der Jugendgruppe geworden. Und wie soll ich sagen, also gerade im Jugendrotkreuz war halt für mich schon eine schöne Erfahrung, weil in der Schule war ich eigentlich ziemlich, wie soll ich sagen, ich war ziemlich ruhig, ich war ziemlich introvertiert. Und ich habe auch nicht wirklich irgendwo dazu passt. Also die meisten Jungs zur damaligen Zeit, die fanden Fußball ganz cool oder haben sich halt irgendwie, keine Ahnung, draußen irgendwo getroffen und haben halt irgendwie ja Fußball gespielt, Fahrradfahren und so. Das war aber nie so meins. Und klar, so erste, zweite, dritte Klasse, das sind die Mädchen von der Schule, sind natürlich dann auch eher lieber so unter sich, ne, weil Jungs sind böse, also Mädchen sagen, Buben sind böse und die Jungs sagen, Mädchen sind die Bösen. An sowas wie Queer und so weiter haben wir damals natürlich noch gar nicht gedacht. Das ist jetzt auch schon viele Jahre her. Und also war ziemlich schwierig. Also wir waren halt dann so eine kleine Gruppe an, ich sag's mal so in Anführungsstrichen, an Außenseitern. Waren 2 Jungs und 4 Mädels, die eben nicht so in diese Klischee-Runden reinpasst haben und wir haben halt eher so unser Ding gemacht. Und mit den 5 sind wir dann eben auch wir sind dann eben auch so zum Jugendrotkreuz gemeinsam gegangen und war eine ganz tolle Zeit, war wirklich eine super Zeit. Im Jugendrotkreuz war damals auch eine Person sehr präsent und das war der Manfred. Manfred war zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, also ich glaube schon weit über die 50, aber dieser Mann, der hat halt wirklich das Rote Kreuz, hat der gelebt, also der war das Rote Kreuz bei uns am Ort und bei uns im Landkreis, der hat, ich glaube in den 60ern, Ende der 60er hat der das Rote Kreuz gegründet, hat das Jugendrotkreuz gegründet, war bei der Gründung von der Wasserwacht aktiv, hat die Bereitschaft bei unserem Ort gegründet. Und also wirklich mit jedem Atemzug hat der Mann dieses Vereinsleben, ja, gelebt. Der hat das Vereinsleben geatmet und ausgeatmet und er hat es auf seine eigene Art da echt gut verstanden, Leute zu motivieren und Leute an der Stange zu halten. Und ich meine, der hat ja auch nur einen Vollzeitjob gehabt, nebenbei, sage ich mal. Und hat er Familie gehabt. Seine Familie war auch sehr aktiv im Roten Kreuz. Also, und wenn ich so zurückdenke an all die Zeit, das war schon für mich so eine Art Vorbild. Und in der Jugendgruppe selbst hat man halt auch zwei engagierte GruppenleiterInnen, also Mann und Frau damals. Und also gerade sie, ich möchte jetzt einfach keine Namen nennen, deswegen sage ich jetzt einfach mal, Martina und Thomas hießen die beiden. Ja. Und also gerade Martina, die hatte halt einen sehr autoritären Leitungsstil und Thomas war jetzt eher so relativ laissez-faire. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, gerade das hat sich zu dem Zeitpunkt halt auch wahnsinnig gut ergänzt. Ne? Also Martina, die hat es wirklich gut verstanden, uns zu pushen und hochzutreiben und war auch so für die ganze inhaltliche Arbeit die Verantwortliche. Und Thomas war so eben der für die Gemütlichkeit in der Gruppe, für die Gruppendynamik, der die Spieleabende gemacht hat. Und das war eine verdammt geile Kombination, weil das Jugendrotkreuz selber hatten jetzt so diese klassischen Zeltlager. Es gibt beim Jugendrotkreuz gibt's eben auf der Landkreisebene gibt's Wettbewerbe, die gehen in der Regel einen Tag. Dann gibt's eben auf der Bezirksebene. Auf Bezirksebene gibt's dann nochmal einen Wettbewerb und die gehen dann über ein komplettes Wochenende. Und das war im...
Was sind das so für Wettbewerbe?
Also auf dem Kreiswettbewerb misst man sich eben mit allen Jugendgruppen aus dem Landkreis in den jeweiligen Altersstufen. Mhm. Und da misst man sich dann eben in Erster Hilfe, im kreativen Bereich, man muss ein Theater, so ein 10-Minuten-Stand-Up-Theater muss man gemeinsam aufführen. Also sowohl inhaltliche Sachen, das Rote Kreuz betreffend, also eben wie gesagt, Erste Hilfe, also in Theorie und in Praxis, und aber eben auch sehr viel kreativer Input, also wie gesagt, Theater, irgendwas basteln, und da waren dann auch immer ganz viele Schiedsrichter und Jurys dabei und die haben das Ganze dann eben bewertet. Und wenn man in seiner Altersstufe den ersten Platz gemacht hat auf dem Kreiswettbewerb, dann durfte man eben zum Bezirkswettbewerb. Und auf dem Bezirkswettbewerb, das war ja immer das ganz große Ziel, weil das war halt ein Zeltlager über ein komplettes Wochenende, wo man, ich weiß es nicht mehr wie viel, aber so vom Gefühl her sage ich jetzt einfach mal, wo man so 500 Leute aus Niederbayern und Oberpfalz, weil ich war damals eben im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, wir waren in der Oberpfalz und die Bezirke, das waren immer zwei Regierungsbezirke zusammen, also bei uns eben Niederbayern-Oberpfalz. Und deswegen hat man da halt an diesem Wochenende dann ungefähr 500 Jugendliche aus ganz Niederbayern und der Oberpfalz getroffen und kennengelernt. Und irgendwann war man dann eben an dem Punkt, man wollte dann auf die Bezirkswettbewerbe eigentlich bloß nur wegen den anderen TeilnehmerInnen und nicht einmal mehr so wegen den ganzen Inhalten und Eindrücken, weil sich da dann zum Teil wirklich Freundschaften geschlossen haben, wo man sich einmal im Jahr gesehen hat und wo auch andere Kontaktaufnahme gar nicht möglich war. Da muss ich nämlich dazu sagen, zu der Zeit, von der ich da jetzt spreche, wo ich so 14, 15, 16 gewesen bin, da hat eine Minute Internet 2,24 Mark gekostet, ja. Und eine SMS hat 39 Pfennig gekostet, beziehungsweise 19 Cent gab es damals noch gar nicht, das waren 39 Pfennig. Also das war eine Zeit, wo nicht jeder ein Handy hatte. Also da war das einfach nur kein Standard, dass ein 12-Jähriger ein eigenes Handy hatte. Das
kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, genau. Und da war es gar nicht so einfach, dass du dann wenigstens über SMS mit jemandem in Kontakt geblieben bist. Und auch so Sachen wie Facebook, Twitter oder damals, dann kam ja auch langsam so der Antenne Bayern Chat und Lokalisten waren damals so der heiße Scheiß zu der Zeit. Aber auch das war alles nur in den Kinderschuhen, beziehungsweise gab's nur gar nicht. Und eben dadurch, dass eine Minute Internet so teuer war, hast du es halt auch dreimal überlegt, ob du jetzt eine Stunde mit irgendjemand im Antenne Bayern Chat chatten kannst, weil eine Stunde Internet, da warst halt dann schnell mal bei 120 Mark. Und es war viel Geld, ja.
Ja, ich überlege gerade mal, wenn das heute noch so viel kosten würde, ich wäre ja so krass in den Minuszahlen auf meinem Konto. Also, ich wüsste gerade auch heute ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich mich ohne Internet denn so alleine bespaßen soll. Allein jetzt, also vor allem hier in dieser Zeit, aber nun gut. Zeiten ändern sich halt.
Ja, genau. Also Zeiten ändern sich und nicht nur die Zeiten ändern sich, sondern auch das Konsumverhalten. Denn klar, ja, also das war halt tatsächlich noch eine Zeit, wo man mit einer Fernsehzeitschrift da saß und sich ankreuzt hat, was man so sich anschauen will. Ne? Also weil Amazon Prime oder Netflix oder wie sie alle heißen, das gab es zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Und dann saß man eben da und hat geschaut, okay, von 16 bis 16.30 Uhr kommt auf RTL 2 Full House. Und das erwähne ich halt jetzt auch gerade, weil das so immer mein Fernsehnachmittag von Montag bis Freitag so gewesen ist. Um 16 bis 16.30 Uhr oder 16 bis 17 Uhr kam Full House. Und danach kam dann Eine starke Familie und so weiter. Und das waren halt so damals die heile Welt-Sitcoms. Heute unvorstellbar, dass man sich tatsächlich, also für mich ist es heute unvorstellbar, dass ich mir eine Uhrzeit stelle, um eine Serie anschauen zu wollen, die ich anschauen möchte. Unvorstellbar. Mhm. Also früher war nicht immer alles besser, manches vielleicht, aber bestimmt nicht alles. Ich bin sehr froh und sehr dankbar für Streaming-Services, auf jeden Fall. So, Konstantin, aber genug zur Vergangenheit. Nächste Frage.
Also, du warst ja dann doch ziemlich lange beim Jugendrotkreuz, oder wie lange warst du da genau? Dann von 6, bis du bei Lambda angefangen hast, oder was war dazwischen?
Nee, das kann ich ja gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, mit dem Jugendrotkreuz habe ich dann aufgehört, da war ich so 16, 17, weil es von den Zeiten mit meiner Ausbildung nicht mehr passt hat. Also ich habe damals Einzelhandelskaufmannsausbildung gemacht bei Edeka. Und die Jugendgruppenstunden, die gingen immer am Mittwoch von 18 bis 19 Uhr. Und das war halt die ideale Zeit für die anderen Gruppenleiter, weil das der einzig freie Nachmittag von ihnen war. Durch meine Ausbildung war es mir aber nicht möglich, dass ich mir am Mittwoch immer frei nehmen kann oder am Mittwochnachmittag frei kriege. Und deswegen bin ich halt dann wirklich nur noch sporadisch hingegangen. Also ich muss dann, als ich die Ausbildung angefangen habe, die Gruppenleitung auch schon wieder abgeben. Ich war nicht sehr lange Gruppenleiter, das war vielleicht ein halbes Jahr. Und ich bin dann halt wirklich nur noch im Urlaub hingegangen und das waren dann halt eher so Nostalgiebesuche. Aber eigentlich war ich da schon mehr oder weniger so auf dem abspringenden Ast, weil es zeitlich nicht mehr funktioniert hat. Ich war aber fürs Jugendrotkreuz, habe ich versucht, immer irgendwie da zu sein oder mir einen Tag Urlaub zu nehmen, wenn irgendwie ein Kreiswettbewerb oder allgemein ein Wettbewerb bei uns in der Nähe gewesen ist, um dann zum Beispiel eben Schiedsrichter auf einer Veranstaltung zu machen. Also ich habe meistens, am liebsten habe ich immer Schiedsrichter beim kreativen Bereich gemacht, also bei den Stand-Up-Theatern. Weil das mir auch in meiner Gruppenzeit einfach am meisten Spaß gemacht hat. Das waren diese kleinen Theateraufführungen. Und deswegen habe ich da dann auch gern immer Schiedsrichter auf dem Kreis- oder auf dem Bezirkswettbewerb gemacht. Und es war auch sehr schön. Und man hat halt viele alte Gesichter wieder gesehen, mit denen man selber groß worden ist, sage ich mal. Das war schon eine tolle Sache dann, ja. Aber leider hat sich das Ganze dann ein bisschen zu sehr verlaufen. Aber auch hier ist halt der Arbeitgeber oder die Arbeitgeber machen da bei solchen Sachen einen dann gern mal einen Strich durch die Rechnung oder sind auch sehr unflexibel. Halt leider dann einfach nicht mehr passt und hat sich nicht umsetzen lassen.
Und dann war als nächstes die Jugendgruppe in Weiden?
Nee, oder? Dazwischen war dann noch ein kurzer Abstecher in der Faschingsgesellschaft in Weiden in der Oberpfalz.
Oh, in der Faschingsgesellschaft.
Ja, genau. Da bin ich durch eine Arbeitskollegin von der Edeka dazukommen, weil der ihre Töchter da mitgetanzt haben und...
Da wolltest du auch mittanzen.
Ich habe tatsächlich überlegt, mitzutanzen. Das ist richtig, weil ich bin ja auch tatsächlich Tanzlehrer. Das wissen vielleicht auch nur sehr wenige. Ja, ich bin auch tatsächlich zertifizierter oder diplomierter oder keine Ahnung, wie man das nennt, aber ich habe tatsächlich auch eine Tanzlehrerausbildung nebenbei gemacht. Ja, ganz
ernsthaft?
Ganz ernsthaft, ja. Also okay, ganz ernsthaft. Ich habe sogar bei...
Okay, ja, das ist jetzt für mich auch vollkommen neu. Wie macht man so eine Tanzlehrerausbildung?
Boah, wie macht man so eine Tanzlehrerausbildung? Also erst einmal brauchst du eine Tanzschule, die dich hierbei unterstützt und wo du dann halt auch nebenbei ein bisschen mitarbeiten kannst, dass du halt die Erfahrung kriegst. Und dann machst du halt so, damals war das so, also ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war das so, da hast du dann halt so verschiedene Kurse machen müssen und musstest auch verschiedene Tanzstunden eben in dem Tanz, also zum Beispiel beim englischen Walzer, musstest du dann halt auch schon ein paar einzelne Stunden vorweisen. Und dann konntest du den Kurs machen und dann eben, wie du quasi eine eigene Tanzstunde anleiten kannst oder wie du den Tanz vermitteln kannst. Also ähnlich wie ein GruppenleiterInnenkurs bei Lambda Bayern.
Ja.
Nur.
Krass, und was für Tänze?
Also mir hat am ehesten der englische Walzer gefallen, der Standardwalzer, und der Disco Fox. So die anderen Tänze, die waren jetzt eher weniger meins, weil man die sehr selten auch im Alltag, also im Alltag sowieso nicht, aber weil man die halt sehr wenig brauchen kann einfach. Aber wenn man, meine Meinung ist, wenn man einen Walzer gut kann und einen Disco Fox gut kann, dann kann man eigentlich auf so fast jede Musikrichtung eng tanzen. Und wo waren wir jetzt? Genau, Tanzlehrer und so bin ich dann eben zur Faschingsgesellschaft gekommen, genau, weil ich habe zwar wirklich überlegt, aktiv mitzutanzen, aber haben wir gedacht, naja, mit 19, ich glaube, ich war Ende 19, Anfang 20 oder vielleicht auch schon 21, das kriege ich jetzt auch nicht mehr so genau hin. Da fängt man einfach nicht mehr an. Also das ist ein Hobby, das muss man wirklich von klein auf machen. Einfach wegen der Gelenkigkeit, dass sich die Muskulatur, die wächst ja auch mit, ne? Also man rostet ja trotzdem von Jahr zu Jahr mehr ein, auch mit 19, 20. Glaube ich, ist es unmöglich, nochmal einen Spagat lernen zu können. Also da gehört wahnsinnig viel Disziplin dazu, um überhaupt so was wie einen Spagat zu lernen. Aber mit 19, 20 ist die Herausforderung, also für mich war sie damals einfach wahnsinnig groß und dann habe ich mich eben lieber darauf konzentriert, also eine Garde zu trainieren. Also das waren damals die großen Mädels, die ich trainiert habe und habe mich halt dann so um so Kleinigkeiten kümmert, habe Auftritte vermittelt. Ich war dann quasi auch so was Ähnliches wie ein Gruppenleiter. Ich habe quasi die Taschen von den Mädels getragen und habe ihnen beim Umziehen geholfen. Also eben solche Sachen, die so eine Art Betreuer auf den Auftritten dann auch mit übernommen, genau. Genau, und das war dann 3 Jahre, hat auch Spaß gemacht, also klar, sonst hätte ich es ja auch nicht 3 Jahre lang gemacht. Hat sie dann allerdings auch ein bisschen zerlaufen, weil dann viele aufgehört haben. Also viele, mit denen ich dann auch wirklich befreundet war, die haben dann aufgehört. Und damals war halt für mich dann noch der Punkt, eine Beziehung hat geendet und die Person, die ist aber in der Faschingsgesellschaft geblieben. Also klar, deswegen don't fuck the company, ne? Das ist ein alter Satz in der Vereinsarbeit.
Ja, genau.
Aber dann habe ich eben gesagt, okay, nee, ich will nicht dauernd eine Ex-Beziehung von mir sehen und bin dann eben lieber selber gegangen. Und so kam es. Und so kam es dann eben zur Jugendgruppe in Weiden. Da war ich aber nicht wirklich an der Gründung mit beteiligt, so wie jetzt zum Beispiel wie der Keks gewesen ist, der die ja wirklich aktiv mitgegründet hat. Ich bin da tatsächlich eher nur als Teilnehmer dabei gewesen und habe halt geholfen, wenn irgendwo Hilfe nötig war. Aber ich war da jetzt nie wirklich vorne mit dabei. Einfach nur Mitglied und Spaß gehabt.
Und dann bist du darüber aber mit zu Lambda gekommen.
Oder? Genau. Keks und weiß gar nicht mehr, wie der eigentliche damalige der Christian war das, der auch sehr aktiv war. Der kam von der DPSG oder von der VCP, also von einer Pfadfinderinnengesellschaft auf jeden Fall. Und er und Keks haben sehr viel eben erzählt von Lambda Bayern und was Lambda Bayern so ist und was Lambda Bayern macht. Und irgendwann hat dann Keks eben einmal gesagt, dass Lambda Bayern permanent Vorstände sucht. Und dann habe ich eben zum Keks gesagt, weißt du was, ich schaue mir das Ganze ja mal an. Ich fahre mit zum Frühjahrsvernetzungstreffen. Das ist ja so das Highlight, die Highlight-Veranstaltung von Lambda Bayern schon seit vielen Jahren ist. Und habe dann auch schon im Vorfeld mit ein paar Leuten von Lambda Bayern gesprochen, mit dem damaligen Vorstand und mit dem Peter, der heute ja immer noch die Homepage betreut bei Lambda. Und die konnten sich das alle ganz gut vorstellen. Dann habe ich gesagt, ja, und ich könnte es mir vorstellen, Vorstand zu machen. Und dann habe ich mich aufstellen lassen und bin gewählt worden. Und
dann bist du auch einfach gleich in den Vorstand gewählt worden. Ja. Mhm.
Genau, genau.
Und seitdem wirst du uns nicht mehr los.
Oder ihr mich, je nachdem, wie man es wie man sieht. Also es gibt ja immer zwei Betrachtungsweisen.
Das stimmt, ja. Genau, aber bei Lambda hattest du ja dann auch mehrere verschiedene Rollen. Also warst ja jetzt nicht immer nur Vorstand. Du bist dann eben, wie du auch schon gesagt hast, anfangs dann auch zu Lambda Bund gegangen, warst da Ehrenamts-.
Genau, Ehrenamtskoordination. Nee. Genau.
Doch, schon, genau. Und jetzt bist du ja unser Geschäftsführer und so. Was sind denn eigentlich genau deine Aufgaben als Geschäftsführer?
Also so zu den geschäftsführenden Aufgaben gehören halt so die ganzen administrativen Aufgaben, wie die Auslagenabrechnungen zu überweisen oder die Fahrtkostenabrechnungen zu überweisen. Andere Aufgaben sind dann natürlich nur so Sachen, wie sich um die Fördermittel zu kümmern. Also wir haben ja verschiedene Kontingente, nenne ich das jetzt mal, also verschiedene Töpfe an Geldern, wo wir eben unsere Förderungen rausziehen. Die kommen zwar alle über den Bayerischen Jugendring, aber wir haben ja jetzt hier zum Beispiel, wo wir unser A bis Queer, unser YouTube-Projekt machen, das ist ja dann zum Beispiel ein Fördertopf für Medien, das ist ja dann so ein Fördertopf für Medienpädagogik oder unsere anderen Sachen wie die Freizeiten, also die ja jetzt quasi die Rainbows hauptsächlich übernehmen oder unser Frühjahrsvernetzungstreffen, das sind dann wieder andere Fördertöpfe. Und jeder Fördertopf hat eigene Antragsfristen und jeder Fördertopf hat so seine Eigenheiten, wie man die Anträge schreiben muss, wie man die Abrechnungen schreiben muss, etc. Das sind so die etwas trockeneren Sachen. Und dann natürlich noch die Arbeit vor Ort, also nicht die Arbeit vor Ort, aber so dann die richtige Arbeit, nenne ich das jetzt mal, die Präsenzarbeit bei Lambda Bayern. Das ist ja dann jetzt zum Beispiel der Michael-Schmidt-Peter-Preis, den ich vor 3 Jahren spontan vom Kai damals übernommen habe, weil er keine Zeit gehabt hat, kurzfristig, auch von der Arbeit her. Und das ist mir dann ja auch irgendwie so geblieben. Und jetzt natürlich die Podcasts mit dir oder mit Keks oder dass ich mir jetzt um das YouTube-Projekt eben mit kümmere, aber da ja auch wieder eher so die administrative Schiene. Und also es gibt für jeden eine Arbeit bei Lambda Bayern, glaube ich, und auch in der Jugendarbeit allgemein. Aber ich würde sagen, dass das jetzt so meine Hauptaufgaben aktuell sind. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ja, also was mir halt nur ganz besonders wichtig ist, dass ich den Ehrenamtlichen irgendwie helfen kann. Wenn jemand eine Frage hat zum Thema Fördermittel beim Stadtjugendring oder beim Kreisjugendring, sollen sie sich bei mir melden. Wir finden eine Lösung. Vielleicht können wir ihnen auch direkt über den Bayerischen Jugendring helfen oder was. Also ich versuche ja auch den Vorstand, soweit es geht, zu entlasten mit so administrativen Geschichten, mit der ganzen Buchführung etc. Das ist so die eine Seite. Das sind ganz viele kleine Aufgaben, die man so gar nicht aufzählen kann. Also ich finde, es gehört auch dazu, einfach mal mit Mitarbeitern vom Ministerium zum Telefonieren oder aus der Politik oder mit Partnerorganisationen, wie jetzt mit Queer in Niederbayern zum Beispiel, die 2 Jugendgruppen gegründet haben und jetzt in Passau die 3. eigentlich gründen wollten. Die hätte sich Ende April, hätte die sich gründen wollen, aber da kam uns jetzt ja der Corona dazwischen. Und das sind halt so kleine Aufgaben, wo man nicht genau, also wo ich jetzt nicht genau beschreiben kann, wie die genau aussehen. Also das fällt mir tatsächlich relativ schwer, das zu beschreiben. Ich würde mal sagen, dass das sehr viel auch Kontaktarbeit ist.
Ja, auf jeden Fall alles sehr, sehr wichtige und sehr undankbare Jobs teilweise auch, aber wir sind auf jeden Fall alle, denke ich, unglaublich dankbar, dass du so viel für uns machst und uns da so viel abnehmen kannst an der Arbeit und auch vor allem für die aus den Jugendgruppen jetzt unter euch, die zuhören. Jens hat es ja schon gesagt, man findet wirklich für alles eine Lösung. Also Jens findet wirklich für alles eine Lösung. Wenn ihr irgendwas gefördert haben wollt, dann meldet euch mal beim Jens. Der kann da eigentlich überall irgendwas rauskramen.
Also vielen Dank natürlich für das Lob, Konstantin. Aber ich sehe das halt aus verschiedenen Perspektiven. Also zum einen, meine wirklich wichtigste Aufgabe sehe ich es, die Ehrenamtlichen zu unterstützen, weil die Ehrenamtlichen sind die Menschen, warum ich eigentlich ja mehr oder weniger einen Job habe. Ne? Und das andere ist, ich habe das ja selber oft gesehen, als wie nur im Vorstand war bei Lambda. Etwas, was mich wahnsinnig genervt hat, war, als ich Vorstand bei Lambda Bayern war, hatte ich einen Vollzeitjob, ne? Und mein Vollzeitjob, der hat ja dieselben Zeiten wie irgendwelche Geschäftszeiten von irgendwelchen Institutionen. Die gehen dann von 9 bis 17 Uhr und nur in der Zeit kann man sich mit den Leuten von da auseinandersetzen. Und mich hat das wahnsinnig gestört, weil ich mir gedacht habe, eigentlich sind ja das zum Teil Institutionen, die uns unterstützen sollten. Oder wo ich mir Unterstützung wünsche. Mhm. Und ich muss mir aber tatsächlich frei nehmen oder Urlaub nehmen, also muss ja hier schon auch gewisse Opfer bringen, also entweder finanzielle Opfer oder eben das Opfer des Urlaubs, ja auch, den ich ja für Erholungsurlaub eigentlich verwenden sollte. Und das sind Zeiten, die muss ich mir nehmen. Und das fand ich immer, also mich persönlich hat das einfach sehr geärgert. Und deswegen versuche ich jetzt auch, wenn ich am Abend um 21 Uhr noch eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail kriege, dass ich auch versuche, die tatsächlich am Abend gleich nur zu beantworten, weil ich weiß ja selber, dass die Zeiten am Abend oder am Samstag oder am Sonntag, dass das die wichtigen Zeiten sind, dass das die Zeiten sind, wo die meisten Ehrenamtlichen selber die Zeit haben, was tun zu können.
Du hattest ja jetzt so unglaublich viele verschiedene Aufgaben bei Lambda insgesamt und hast schon eigentlich alles mal gemacht. Hattest du da jetzt irgendeine Lieblingsaufgabe oder irgendwas, was dir am besten gefällt?
Meine Lieblingsaufgabe bei Lambda war tatsächlich schon immer die Abrechnung und Gelder zu beschaffen. Also so langweilig sich das für viele anhört, aber das war für mich immer schon meine Lieblingsaufgabe, weil ich weiß, dass ich besser bin, wenn ich hinter den Kulissen arbeite und auch kein Problem damit habe, quasi die große Bühne, also so die Workshops und Einheiten auf den Veranstaltungen lieber anderen zu überlassen. Und ich mir immer gedacht habe, es braucht es ja auch, dass jemand quasi die Gelder beschafft oder sich um Spenden kümmert oder sich um Fördermittel kümmert. Und deswegen war das tatsächlich schon immer meine Lieblingsaufgabe bei Lambda, weil es die größte Herausforderung für mich immer gewesen ist.
Ah, okay. Verstehe.
Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, also auf Platz 2 liegen dann gleich die GruppenleiterInnenkurse, die ich auch sehr gerne geteamt habe. Die haben mir auch jedes Mal wirklich großen Spaß gemacht. Aber auch da dann eher tatsächlich so die etwas trockeneren Einheiten, so wie Veranstaltungen planen oder der ganze rechtliche Block. Also das waren eher so die Themen, die mir auf den GruppenleiterInnenkursen viel Spaß gemacht haben. Das wäre gleich Platz 2. Mhm.
Ja, cool. Und hattest du auch irgendwelche Aufgaben, die du am wenigsten mochtest?
Also am allerwenigsten in der Vorstandszeit, also gerade wenn man ehrenamtlicher Vorstand ist und du weißt es ja, gerade als Vorstand muss man halt manchmal auch Sachen machen, die man einfach nicht gerne macht oder um die man sich nicht kümmern möchte, aber man es tun muss, weil der Vorstand halt ganz vorne steht und der Vorstand ja so in Anführungsstrichen auch der Chef von diesem Verein ist. Und ich habe damals angefangen und war dann auch sehr schnell alleine im Vorstand. Und dann in meinem zweiten Vorstandsjahr waren wir im Prinzip auch nur zwei Vorstände, dann als Jonas dazukommen ist. Also blieb uns nicht viel übrig, als dass sowohl Jonas als auch ich Aufgaben machen mussten, die wir jetzt beide nicht so gerne machten. Und eine Aufgabe, die ich ehrlich gesagt, also die mich gestresst hat, das war, wenn Keks keine Zeit hatte, für eine Veranstaltung zu kochen und ich einen Koch brauchte. Weil zu dem Zeitpunkt war ich halt schon nicht mehr so wirklich in der aktiven Jugendarbeit drin. Und ich habe jetzt dann natürlich auch die Leute nicht so gut gekannt. Also ich kannte halt die Leute, die zum Frühjahrsvernetzungstreffen kommen als TeilnehmerIn oder die TeilnehmerInnen vom GruppenleiterInnenkurs. Aber das waren ja in der Regel auch so die Leute, die braucht man als TeilnehmerInnen auf dem Frühjahrsvernetzungstreffen, weil das Gruppenleitungen sind oder Vorstände aus den Mitgliedsgruppen sind. Und das war für mich immer eine sehr anstrengende Arbeit, aber ich glaube, auch das haben wir immer einigermaßen ganz gut hinbekommen. Auch ein Keks sei Dank, weil er, wenn er nicht kochen konnte oder keine Zeit hat zu kochen, dann hat er in der Regel immer einen guten Ersatz gefunden, der das dann für ihn übernommen hat. Oder Jonas hat dann halt eben jemanden gefunden, der das Ganze übernimmt. Aber das war so eine ziemlich unleidliche Aufgabe für mich. Kam aber Gott sei Dank auch nicht sehr oft vor. Also das hielt sie sehr stark in Grenzen.
Hast du denn allgemein so einen Tipp oder Rat an Jugendliche, junge Menschen, die sich eben ehrenamtlich engagieren wollen?
Ja, da hat man, also ich habe, also erfahrungsgemäß hätte ich da jetzt ganz viele Ratschläge. Also ein ganz wichtiger Ratschlag ist, man braucht ein dickes Fell. Man braucht ein ganz dickes Fell, denn es läuft nicht immer alles rund in eurer Vorstandszeit oder in eurer aktiven Jugendarbeitszeit. Ist jetzt egal, ob man Gruppenleitung ist oder Vorstand oder jede Leitungsposition, ich sag's mal so, jede Arbeit in einer Leitungsposition birgt viele Fehler mit sich. Oder es kann ganz viel in die Hose gehen und das ist alles kein Problem nicht, weil nur wer was macht, kann auch was falsch machen. Und die nichts falsch machen, sind in der Regel die Leute, die auch gar nichts machen. Meine Erfahrung. Deswegen legt euch ein dickes Fell zu, wenn man hinfällt, Krone zurechtrücken und weitermachen und besser machen. Und was noch wichtiger ist, wenn man hingefallen ist, eine Lehre draus ziehen, dann hat man eigentlich auch schon immer verloren. Ne? Also ich finde, aus jeder Niederlage kann man auch einen ganz großen Gewinn mitnehmen, wenn man einfach so diese eigene Lehre für sich draus zieht. Also wie soll ich sagen, reflektier dich selber, feedback dich selber, geh in dich und schau, was war denn jetzt der Grund, warum ich hingefallen bin? Ne? Und versuch daran zu arbeiten, dass das nicht normal passiert. Und wenn es normal passiert, dann passiert es normal. Denn shit happens. Es ist Ehrenamt, es ist Jugendarbeit. Man darf, finde ich, in der Jugendarbeit auch mal scheitern, solange man was Positives daraus mitnimmt. Man startet vielleicht völlig enthusiastisch ein neues Projekt, weil man voll davon überzeugt ist. Und 2 Jahre später merkt man aber, dass es einfach niemanden interessiert. Dann ist es auch kein Problem. Du hast zwar viel Arbeit investiert und du hast viel Zeit investiert, aber ich denke, du hast ja auch viel Zeit und Arbeit investiert, die dir Spaß gemacht hat. Also hast du ja trotzdem einen Gewinn für dich selber rausgezogen. Und das wären so meine wichtigsten Ratschläge für jemanden. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich möchte eine eigene Jugendgruppe gründen. Es kann natürlich passieren, dass du von Anfang an 20, 25 TeilnehmerInnen hast. Das wäre natürlich das Beste, was passieren kann. Es kann aber auch genauso passieren, dass 3 Wochen, 4 Wochen lang 2, 3 Personen kommen. Und wenn 2, 3 Personen kommen, die ersten 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Wochen, mach das Beste draus. Mach geniale Gruppenstunden mit den 2, 3, 4 Leuten. Und die 2, 3, 4 Leute, die gehen dann aber raus und sagen es ihren FreundInnen, hey, das war eine geile Gruppenstunde, da sollst du vielleicht auch mal dazukommen. Und nicht schnell, also das wäre so ein nächster Rat, nicht schnell das Handtuch werfen. Also manchmal braucht man sehr langen Atem für ein Projekt und manchmal muss man sich an den kleinen Dingen freuen. Und um eben bei dem Beispiel mit der eigenen Jugendgruppe zu bleiben. Wenn nur 3, 4 Leute kommen, dann streich gleich das Wort nur. Es sind 3 oder 4 Leute da. Freu dich drüber, dass 3 oder 4 Leute da sind. Das ist auch schon mal ganz viel wert.
Also für diese paar Leute kann es ja dann auch wirklich entscheidend sein, dass es eben dann doch dieses Angebot von dir gibt. Also das sollte man jetzt nicht irgendwie den Wert vom Angebot irgendwie an der Anzahl der TeilnehmerInnen ausmachen. Also ja, wie du schon gesagt hast, wenn es einem selber Spaß macht, dann ist das ja auch schon einfach, dann hat es eigentlich auch schon Sinn gemacht.
Ja, Auf jeden Fall. Und auch, und wie du schon sagtest, die drei oder vier Leute, die kommen regelmäßig. Für die ist es scheinbar wichtig, dass es dieses Angebot gibt. Also hat dein Angebot einen Sinn. Das ist so der Punkt, wenn ich dann immer so von der ganzen rechten braunen Suppe so Sachen höre wie, wie viele Menschen brauchen denn ein drittes Geschlecht deutschlandweit? Gibt es da Statistiken? Also, ne, da machen ja so die vom rechten Rand immer ganz gerne ein bisschen Stimmung, auch im Bundestag oder im Landtag, und stellen irgendwelche unsinnigen Anträge. Meine Meinung ist, wenn nur eine Person in ganz Deutschland, wenn man für diese eine Person das Leben leichter macht, wenn es Unisex-Toiletten gibt, dann haben wir doch schon was gewonnen. Weil dann geht es einer Person deutschlandweit besser. Und es ist etwas, was niemanden was kostet, wenn ein drittes Geschlecht Einzug in die Formulare findet. Es ist etwas, was niemanden kostet, wenn in Stellenanzeigen MWD drinsteht. Das kostet niemanden was, außer einen Buchstaben mehr zu tippen. Und wenn wir das nur, wie gesagt, wenn wir das nur für eine Person deutschlandweit machen und dieser einen Person geht es dann damit besser, dann haben wir schon was Gutes getan. So, das war jetzt sehr philosophisch.
Ja, ja. Das stimmt, aber wirklich wichtige Worte aus dem Mund von Jens. Ja, jetzt haben wir allgemein sehr viel über Jugendarbeit geredet und so. Und was hat's denn jetzt eigentlich hier mit diesem Podcast auf sich? Wie ist der entstanden? Was genau haben wir mit dem Podcast eigentlich vor? Willst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen?
Also der Podcast, der ist auf verschiedene, also da gab es auch wieder ganz viele verschiedene Schlüsselmomente, wie dieser Podcast entstanden ist. Also zuerst muss ich sagen, ich höre jetzt einen Podcast so ungefähr seit 2 Jahren. Ne? So angefangen auf YouTube, bis ich dann mal festgestellt habe, okay, man kann auch auf Spotify Podcasts anhören. Hat ein bisschen dauert, okay. Mhm. Aber ich habe es dann herausgefunden und ja, gerade jetzt so, wo man in Quarantäne ist und wenig Austausch mit anderen Menschen persönlich hat und natürlich ja auch viel mehr Zeit hat, weil man ja dann mal in die Stadt zum Bummeln gehen kann oder weil man was unternehmen kann, braucht man natürlich so ein bisschen Unterhaltung. Und so sind es dann ein paar mehr Podcasts worden. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel der, was jetzt natürlich dazukommen ist, ist Kekules Corona-Kompass, den ich täglich anhöre, weil ich die beiden, also den Moderator und diesen Professor Alexander Kekules sehr sympathisch finde und auch sehr, die haben eine sehr angenehme Erklärweise von dem Ganzen. Und also das war das eine, da haben wir dann schon öfter mal gedacht, Mensch, ich hätte mal richtig Bock drauf, auch so einen eigenen Podcast zu machen. So, dann ist natürlich so die Sache mit den Themen. Ich habe mir dann gedacht, ich könnte ja vielleicht einen Podcast über Jugendarbeit machen. Das habe ich dann auch versucht und habe mir dann dieses Audacity runtergeladen, habe ein paar Bücher drüber gelesen über Podcasts. Aber alleine klingt so ein Podcast auch irgendwie sehr monoton und langweilig. Und technisch bin ich jetzt auch nicht unbedingt der Begabteste überhaupt. Dass ich sage, ich könnte jetzt ja mit Outer City das Ganze vielleicht ein bisschen lockerer machen mit Geräuscheffekten und so weiter. So, das war das eine. So war quasi die Ausgangslage. Dann kam ja der Punkt mit dem YouTube-Projekt, was man dann notgedrungen mit dir alleine auf die Beine gestellt haben. Also du machst die Inhalte und Keks macht den ganzen Produzententeil, nenne ich den mal. Und das hat ja dann in unserer kleinen Kompetenztruppe ziemlich viel Spaß gemacht. Und so kam dann die Idee, hey, es haben schon so viele Leute gefragt, was macht denn Lambda eigentlich? Wer sind denn diese ganzen Leute bei Lambda? Oder was machen diese Leute bei Lambda eigentlich? Und dann haben wir gedacht, das ist ja eigentlich ein ideales Thema für einen Podcast. Wir können mit dem Podcast Lambda Bayern ein bisschen näher bringen. Wir können mit dem Podcast die Menschen von Lambda Bayern ein bisschen näher bringen und jetzt einfach mal schauen, wie soll ich sagen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Wir machen jetzt hier gerade die 5. Episode und ich finde, für so ein relativ neues Projekt sind wir ja schon relativ weit gekommen.
Ja, und ich finde, das zeigt auch ganz gut, dass wir bei Lambda wirklich auch für alles irgendwie Platz bieten können. Also wenn ihr Zuhörer Lust habt, irgendwas auf die Beine zu stellen, dann kommt auf uns zu und sagt uns das, weil ja, wir sind immer offen für neue Projekte und da gibt es bestimmt auch irgendwas, was wir machen könnten mit euch zusammen.
Und das ist ja das Coole an der Jugendarbeit, dass es eben für jeden einen Platz gibt. Ne? Also ein gutes Beispiel finde ich ist, jetzt völlig aus der Reihe bist du zum Beispiel auf die Idee gekommen, einen Chris anzuschreiben, Chris aus der Aschaffenburger Jugendgruppe und vom Lambda-Team, ob er eine Nähanleitung online stellen möchte für die Mundschutzmasken. Das Video ist am 27. Mhm. April ist das Video veröffentlicht worden. Und Nähen ist eine Sache, die Chris wahnsinnig gut kann. Ja, und da macht er halt ein Video drüber, wie man sich einen Mundschutz näht. Also, und das ist ja ein ganz gutes Beispiel. Jeder, der was tun will oder der eine spezielle Fähigkeit hat, hat eine Aufgabe oder findet eine Aufgabe in der Jugendarbeit. Nicht nur bei Lambda, sondern allgemein in der Jugendarbeit. Und auch wenn diese eine Aufgabe vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen unbedeutsam erscheint, in einem Jugendverein kann die sehr bedeutsam sein. Mhm. Also selbst wenn das jemand ist, der wahnsinnig gern zeichnet oder malt, das ist ganz wichtig in jedem Jugendverein, weil jeder Jugendverein braucht mal einen neuen Flyer oder eine Visitenkarte oder ein neues Homepage-Design oder ein Logo für die Gruppenstunde, für die Gruppenarbeit. Und also wie gesagt, jede noch so kleine, in Anführungsstrichen, weniger bedeutsames Talent, das man hat, ist in der Jugendarbeit oder auch natürlich bei Lambda Bayern zum Teil sehr bedeutsam oder eigentlich immer sehr bedeutsam. Wenn er an die Episode mit Keks zurückdenkt zum Beispiel, Keks war ein hervorragender Koch, Keks hat gerne gekocht und das war eine wahnsinnig wichtige Arbeit dann auch bei Lambda. Klar, privat kochen ist auch was ganz Nettes, aber dann für 35 Personen auf einer Veranstaltung kochen, das ist natürlich dann schon mal eine größere Herausforderung. Aber das ist halt auch eine Herausforderung, der muss man sich stellen. Und das ist ja der nächste Punkt. Jugendarbeit ist immer eine Herausforderung. Manchmal oder auch sehr oft muss man da über sich selbst hinauswachsen in der Jugendarbeit. Und ich glaube, dass das die Leute, die ich bisher kennengelernt habe in der Jugendarbeit, dass das jeder auf seine oder ihre eigene Art hervorragend umgesetzt hat. Also jede und jeder, die ich bisher kennengelernt habe, ist über sich an der einen oder anderen Stelle über sich hinausgewachsen. Und das finde ich ist eine super Sache und sowas gibt's nur meiner Meinung nach in der Jugendarbeit.
Ja, ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte. Deswegen würde ich jetzt dann auch schon so langsam das Ende einleiten.
Gut.
Mit diesem Blitzlicht, was wir ja hier immer wieder benutzen. Also, du kennst es besser als ich und die Zuhörer kennen es wahrscheinlich auch schon. Also ich werde 5 Begriffe in den Raum werfen und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt.
Alles klar.
Okay.
Alles klar, leg los.
Lagerfeuer.
Ist kein abendfüllendes Programm.
Lieblingsserie?
Momentan Criminal Minds.
Bayern.
Lambda.
GLK.
Ah. Kann eskalieren, kann aber auch sehr schön sein.
Das stimmt. Und Lieblingspodcast?
Corny's Drive-Thru ist ein englischer Podcast über Wrestling, das ich schon seit 20 Jahren verfolge.
Ach krass, Wrestling.
Ja, tatsächlich.
Ja, Herr Jens überrascht einen halt immer wieder. Okay, aber dann würde ich die Abschlussreflexion einleiten. 5-Finger-Methode. Ich weiß nicht, ich habe jetzt die letzten Folgen nicht gehört, aber machst du das immer noch, jede Folge am Ende?
Jede Episode gibt die 5-Finger-Methode, weil das für mich die beste Reflexionsmethode ist, die man machen kann.
Ist sie auch, eindeutig. Okay, willst du einfach mal loslegen?
Mach ich. Also der Daumen steht ja für, das fand ich gut. Lege los. Mhm. Also gut fand ich auf jeden Fall, dass Konstantin auf mich zukommen ist und gesagt hat, hey, wir drehen jetzt den Spieß mal um und ich mache mit dir einen Interview-Podcast. Das fand ich eine echt coole Sache und ich fand es jetzt auch mal ganz cool, spontan auf Fragen antworten zu müssen, nachdem ich mich jetzt immer auf die Episoden ganz besonders vorbereiten konnte. Darauf möchte ich hinweisen. Hinweisen möchte ich darauf, dass wir mit ringer.com aufzeichnen nach wie vor, weil wir immer noch teilweise in Quarantäne und unter Kontaktbeschränkung sind. Und ringer.com eigentlich eine ganz gute Plattform ist, aber sie hat immer wieder technische Startschwierigkeiten, was ich scheiße finde. Ne? Jetzt habe ich gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Ringfinger, also womit fühle ich mich verbunden? Jetzt im Moment fühle ich mich tatsächlich am meisten verbunden mit der Kompetenztruppe. Und die Kompetenztruppe ist Konstantin und Keks und der Kompetenzhamster. Und also die Arbeit mit den dreien, also jetzt sage ich, ja, Kompetenzhamster, das ist natürlich nur eine fiktive Figur. Also Arbeit mit Konstantin und Keks macht gerade echt Laune und Spaß und da weiß man auch wieder, warum er das Ganze macht. Und klein, aber wichtig. Es ist nicht klein, aber es ist mir sehr wichtig und es ist nach wie vor die Jugendarbeit nach so vielen Jahren, wo ich dabei bin. Ja, es ist mir immer noch wichtig und ich hoffe, dass ich nicht allzu sehr altere, dass ich es nur sehr lange machen kann.
Okay, sehr schön. Ja, wie ihr wisst, geht man normalerweise nicht auf Reflexionen drauf ein, sondern lässt sie einfach so stehen. Und ich bin nicht der Jens, also halte ich mich da auch dran.
Wow. Und
ja, dann war es das jetzt hier tatsächlich mit dieser 5. Folge von Lambda Talk. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte?
Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe sehr, dass ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Nächste Woche bin dann wieder ich auf der anderen Seite vom Mikrofon und mein Gast wird dann Fabian Dorn sein, unser neuestes Vorstandsmitglied bei Lambda Bayern. Und ich bin sehr gespannt, was er uns darüber erzählen wird, wie denn sein Start bei Lambda Bayern gelaufen ist, welche Ziele das er für Lambda Bayern hat und auch ein bisschen, um ihn persönlich ein bisschen besser kennenzulernen und mal so zu gucken, wie er denn eigentlich so tickt und worauf er denn so Lust hat. Und ja, also ich bin sehr gespannt auf die nächste Episode mit Fabian. Und wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann er diese Podcast-Episode jetzt anhört. Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben. Konstantin, ich muss jetzt nämlich nochmal kurz unterbrechen, weil entweder hast du das vergessen oder wolltest das vielleicht noch machen. Wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt uns eine E-Mail an talk@lambda-bayern.de, also talk@lambda-bayern.de, talk@lambda-bayern.de. Da könnt ihr uns alle möglichen Fragen schicken zu diesem Podcast, zu unserem YouTube-Projekt A bis Queer. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt an die nächsten GesprächspartnerInnen oder an ehemalige GesprächspartnerInnen oder wenn ihr wollt, dass zum Beispiel Konstantin nochmal bei einer Lambda-Talk-Episode moderiert, dann schreibt er uns das alles dahin. Aber wie ich schon öfter mal geschrieben habe oder wie er jetzt auf unserer neuen Homepage steht, immer freundlich bleiben. Servus! Servus!